Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wer von Ihnen ab und zu mal ins Kino geht. Erfahrene Kinobesucher, die wissen, dass es manchmal sehr erfolgreiche Filme gibt, die dann fortgesetzt werden. Dann wird der Ursprungsfilm zu Teil 1 und es folgen Teil 2, 3, 4 oder sogar noch mehr. Bei den Ostererzählungen der Evangelien ist es in gewisser Hinsicht ähnlich. Denn da gibt es nicht eine Ostergeschichte, sondern ganz viele. Im Lukas-Evangelium wird im 24. Kapitel eine der schönsten Ostergeschichten überhaupt erzählt, nämlich die Begegnung Jesu mit den sogenannten Emmaus-Jüngern. Das besondere Kennzeichen dieser Erzählung besteht darin, dass hier ganz dezent erzählt wird. Da wird nichts erklärt und bewiesen. Das Geheimnis des Osterwunders wird nicht angetastet. Die Emmaus-Jünger erkennen Jesus nicht an seinen Wundmalen, sondern am Brechen des Brotes. Als ich vor den Osterferien diese Geschichte im Kindergartengottesdienst erzählt habe und anschließend mit Eltern darüber ins Gespräch kam, da sagte dann jemand, diese Geschichte, die von den Emmaus-Jüngern, das ist meine Lieblingsgeschichte in der Bibel überhaupt. Warum also nicht aufhören, wenn es am schönsten ist? Warum noch nach Emmaus 1, Emmaus 2? Der Predigtext für den heutigen Ostermontag ist nämlich die Fortsetzung der Emmaus-Geschichte. Sie beginnt, nachdem die Jünger zurückgelaufen waren in Jerusalem und das, was ihnen widerfahren war, dort den anderen Jüngern berichtet worden ist. Der Text steht in Lukas 24 in den Versen 36 bis 45. Dort heißt es, als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten, vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Wir bitten dich, segne du dieses Wort an uns, dass auch wir es verstehen und danach leben. Amen. Was auffällt, ist, dass Teil 2 der Emmaus-Geschichte so ganz anders ist als Teil 1. Während Teil 1 das Geheimnis bewahrt, nur andeutet und nichts erklären will, geht es in diesem zweiten Teil sehr sinnlich zu. Der Auferstandene zeigt den verwirrten Jüngern seine Hände und Füße, fordert sie auf, ihn zu berühren, und isst vor ihren Augen einen gebratenen Fisch. Das mag manch einem vielleicht zu sinnlich, zu konkret sein. Doch die Fortsetzung der Emmaus-Geschichte mit genau diesem Text hat ihren unverzichtbaren Sinn. Zunächst einmal sehen wir, dass sämtliche Ostergeschichten nicht Glauben wecken konnten, sondern nur verwirrt haben. Zu Beginn unserer Geschichte herrscht im Kreis der Jünger ein heilloses Durcheinander. Die Emotionen reichen von Erschrecken und Freude bis hin zur aufkeimenden. Die reichen von Furcht bis zur aufkeimenden Freude. Aber eines fehlt: ein Verständnis dessen, was da geschehen ist, was Ostern und Auferweckung überhaupt bedeuten. Das unterscheidet die Jünger von uns. Sie hatten sich davon überzeugen können, dass das Grab tatsächlich leer war. Und doch verstanden sie nichts. Petrus war dem Auferstandenen begegnet und hatte doch nichts verstanden. Und jetzt haben die Jünger den Auferstandenen direkt vor Augen, können ihn nicht nur sehen, sondern auch berühren und anfassen und verstehen trotzdem nichts und können auch nicht glauben. Das heißt mit anderen Worten, ohne Emmaus 2, ohne diesen Zusatz, wäre es bei den Jüngern gar nicht zum Glauben und zum Verstehen von Ostern gekommen. Und ohne dass sie, die Jünger, verstehen und glauben, können auch wir nicht verstehen und glauben, denn wir sind auf ihr Zeugnis angewiesen. Um beides aber geht es Ostern, um das Verstehen und um das Glauben. Dabei soll und darf das Geheimnis des Wunders nicht aufgelöst werden. Das Osterwunder kann man nicht rational erklären, denn dann wäre es kein Wunder mehr. Aber was dieses Wunder bedeutet, das will uns diese Geschichte vor Augen führen. Dazu drei Gedanken. Der erste Gedanke: der Auferstandene ist kein anderer als der Gekreuzigte. Wenn Jesus den verwunderten Jüngern seine Hände und Füße hinhält, dann, um deutlich zu machen, der Auferstandene ist der Gekreuzigte. Denn an Händen und an Füßen sind noch immer die Wunder, die Wunden der Kreuzigung zu sehen. Der auferstandene Christus ist nämlich keine Gestalt, die Ostern direkt vom Himmel gefallen wäre, auf unsere Erde dahin, wo wir sind, sondern die Bewegung ist genau umgekehrt. Sie geht von der Erde aus und führt zu Gott, führt in den Himmel. Der von Menschen erniedrigte, gefolterte und am Kreuz ermordete Jesus, der ist Ostern von Gott beglaubigt und legitimiert worden. Gott hat damit Ja gesagt zur Verkündigung auch des Irdischen. Gott hat Ja gesagt zu der Predigt Jesu auf dem Berg, zu Feindesliebe als Kennzeichen des christlichen Glaubens, zu Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit. Gott hat Ja gesagt zu allem, was der irdische Jesus gefordert hat. Er hat Ja gesagt dazu, wie er in seinem Mahl die Verlorenen hineingenommen hat. Er hat Ja gesagt zum Durchbrechen religiöser, sozialer und auch moralischer Grenzen, um die Ausgestoßenen und Verachteten in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Dieser umstrittene und bei vielen verhasste Jesus mit allen Anstößigkeiten seines Redens und Tuns war Gottes ureigener Weg unter den Menschen. In Jesus hat sich Gott selbst gezeigt, so wie nie zuvor und nie wieder danach. Gottes Tun und Jesu Tun sind ein und dasselbe. Der zweite Gedanke. Die Auferweckung Jesu ist ohne jede Analogie. Dem Evangelisten Lukas ist mit der Fortsetzung der Emmaus-Geschichte wichtig, ein Missverständnis abzuwehren. In Vers 37 heißt es nämlich, sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Um dieses Missverständnis abzuwehren, Jesus sei nur ein Geist, ein wieder lebendig gewordener Toter. Um das abzuwehren, lässt Jesus sich von seinen Jüngern berühren und isst schließlich auch den Fisch. Denn ein Geist würde das alles nicht tun können. Was aber hängt von dieser Unterscheidung ab? Ob man den Auferstandenen nun mit den Kategorien eines Geistes deutet oder nicht. Ich bin überzeugt davon, wenn Lukas heute hier wäre, dann würde er uns antworten. Von dieser Unterscheidung hängt einfach alles ab. Denn wenn Jesus einfach nur wieder lebendig geworden wäre, nur wieder zurückgekehrt wäre in unser menschliches Leben, dann wäre Jesus nur einer von vielen. Denn in der Antike ging man durchaus davon aus, dass so etwas vorkam, dass Wunder geschahen und Menschen, die tot waren, wieder zurückgekehrt sind in ihr altes Leben. Aber genau davon grenzt Lukas die Auferstehung Jesu ab. Sie hat eben keine Analogie. Sie ist ein völlig einzigartiges Geschehen. Die Auferstehung muss viel größer gedacht werden. Sie ist der Sieg Gottes über den Tod und über alle dunklen Mächte. Die Mächte der Gewalt, der Zerstörung und Unterdrückung, die Mächte, die Mord und Krieg über die Welt bringen, alle diese dunklen Mächte haben Ostern verloren. Die Ohnmacht des Gekreuzigten ist stärker als die Macht der Mächte. Seit Ostern ist alles anders geworden. Seitdem lohnt es sich tatsächlich, den Feind zu lieben, Barmherzigkeit zu üben und gegen allen Augenschein zu glauben. Ostern gibt jedem Wort des irdischen Jesus Recht. Ostern ist Gottes Wirklichkeit in unsere menschliche Wirklichkeit hineingebrochen. Das Dunkel muss weichen. Das Osterlicht leuchtet hinein, mitten in alles Dunkel und alle Verwirrungen unseres Lebens. Und der dritte Gedanke. Wir glauben an den Auferstandenen, weil er sich uns selbst erschließt. Unsere Erzählung macht deutlich, dass der Osterglaube keine Erfindung der Jünger sein kann. In ihnen herrschte noch am Abend des Ostertags ein Chaos der Gefühle. Erschrecken, Furcht und Freude. Alles war da, aber kein Verstehen und Begreifen. Wenn es um den Glauben der Jünger gegangen wäre, dann würde vermutlich niemand von uns heute an Jesus glauben können. Der Osterglaube aber kommt nicht aus den Jüngern. Stattdessen erschließt sich der lebendige und auferstandene Herr den Jüngern selbst. Er tritt in ihre Mitte, er zeigt sich ihnen, er legt ihnen die Schrift aus. Dann erst beginnen sie zu verstehen. Sie beginnen zu begreifen, dass Ostern etwas vollkommen Großes und Unvergleichliches geschehen ist. Etwas Weltveränderndes. Die Macht der Mächte ist gebrochen. Gottes Herrschaft ist tatsächlich hereingebrochen. Der Osterglaube ist keine Weltanschauung, sondern ein ganz personales Geschehen. Jesus selbst erschließt sich den Jüngern und er erschließt sich auch uns. Osterglaube entsteht in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Osterglaube gibt Kraft und Halt in allem Chaos der Welt. Der Osterglaube weiß, die Macht der Mächtigen muss weichen, die Macht Gottes aber kommt, bricht herein in diese Welt und in unser eigenes Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.